Wir haben versagt und waren gleichzeitig erfolgreich. Und das darf man sich nicht zu romantisch vorstellen. Herzschmerz und Tränen, andere Frisuren, Cowboystiefel, Schulterpolster. Jeden von uns hat es in den Wahnsinn getrieben. Egal, ob er jetzt nach Whitesnake klingt oder Killing Joke. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem Podcast, der sich von A bis Z den 80ern verschrieben hat. Was könnte es Schöneres geben? Diese Passion beschränkt sich nicht nur auf die absoluten Superhits, sondern auch auf die Alben, auf die Songs, auf die Momente, die gemeinhin als Misserfolge angesehen werden. In einer der letzten Folgen hatten wir einen näheren Blick auf das Album Dazzle Ships geworfen von der britischen Band OMD, also Orchestral Maneuvers in the Dark. Ein Album, das verkaufstechnisch ein Flop wurde, wenn man halt eine so hohe Fallhöhe erreicht hat wie die Briten mit ihren drei Vorgängeralben, die sich millionenfach verkauften. Ein Album, das fast die Karriere von OMD ruiniert hätte, aber ein Album, das immer viele Liebhaber hatte und heute von Kritikern überwiegend gelobt wird. Und heute werden wir noch einmal durch das Tal der Tränen schreiten, um am Ende hoffentlich ein etwas milderes Urteil zu fällen oder um die Kritiker von damals Lügen zu strafen. Und die nackten Verkaufszahlen sind ja auch nur eine Wahrheit von vielen. Mein Name ist Eckhard Maronde und ich habe hier ein Album vor mir liegen, das mich schon seit meiner Pubertät begleitet. Ein Album, das ich immer hochgeschätzt habe, vermutlich weil es so unkonventionell war, und ein Album, das mir nie peinlich geworden ist. Trends ändern sich ja sowieso, aber das hat man ja auch manchmal vor allen Dingen in der Pubertät, dass sich der eigene Musikgeschmack dann ändert. In meinem Fall war das dann Richtung Funpunk oder Heavy Metal. Ich habe aber damals die Scheibe rauf und runter gehört, zusammen mit einem Kumpel, der die Platte auf Vinyl besaß und sie mir dann auf Kassette überspielte. Das hat man damals so gemacht. Bei Gelegenheit musste das Tape mal raussuchen, das habe ich definitiv immer noch. Heute geht es im Alphabet ganz weit nach vorne. Es geht um die britische Band ABC und ihr zweites Album Beauty Stab. Und warum die Platte solch ein Misserfolg wurde, das werden wir in der Folge ergründen. Immerhin schrieb Sänger Martin Fry, der Mann mit der blonden Powertolle, mit dem goldenen Jackett. Er schrieb in den Liner Notes zur Wiederveröffentlichung von Beauty Stab: "There's no better example other than Beauty Stab to illustrate the sophomore jinx, the dreaded second album syndrome." Also, es gibt kein besseres Beispiel als Beauty Stab, um den Fluch des Nachfolgers, das gefürchtete Syndrom des zweiten Albums zu veranschaulichen. Sänger Martin Fry ist sich also dieses Misserfolgs voll bewusst und wir schauen mal, inwiefern er und ABC selbst dazu beigetragen haben. Um aber Beauty Stab richtig einordnen zu können, müssen wir erst einmal einen Schritt zurückgehen ins Jahr 1982 und The Lexicon of Love. Ja, alle kennen wahrscheinlich The Look of Love, also den einen Hit von ABC, der heute auf keinem gut zusammengestellten 80er-Sampler fehlen darf. Ein echter Superhit im Jahr 1982, der von zwei weiteren Singles flankiert wurde, die sich in Großbritannien ebenfalls in den Top 10 platzieren konnten. Poison Arrow und All of My Heart. Die alle standen auf dem ABC-Debütalbum The Lexicon of Love, das sich wie selbstverständlich auf Platz 1 im UK, in Neuseeland und Finnland platzierte. In der Jahresendabrechnung stand The Lexicon of Love im UK immerhin auf Platz 4, nur von Barbara Streisand, The Kids from Fame und Madness übertroffen. Was machte aber den Erfolg von The Look of Love und The Lexicon of Love aus? Na klar, einmal die Songs, die wie aus dem Pop-Lehrbuch hittauglich sind. Die haben 1982 offensichtlich eine Nische besetzt, die sonst niemand gefüllt hatte. Sänger Martin Fry sagte mal in seiner sehr wortgewandten Art: "Die meisten anderen Leute haben über Strommasten geschrieben. Wir wollten an Cole Porter und seinesgleichen erinnern, aber auf eine sehr moderne Art und Weise." Ich habe ja auch schon eine Vermutung, auf wen sich die Strommasten beziehen, aber gut. Die Band wollte die ganz großen Gefühle vertonen, ein ganzes Kompendium rund um die Liebe, The Lexicon of Love. Da wimmelte es dann nicht nur von Liebe, sondern auch von Herzschmerz und Tränen und darüber hinaus, Tears are not enough. Sänger Martin Fry, der nicht nur die Texte für ABC geschrieben hatte, sondern auch Pressetexte, Werbetexte, Liner Notes, die den Alben beilagen oder gleich auf die Hülle aufgedruckt waren. Er schrieb zu The Lexicon of Love: Es ist ein Album, das die moderne Popmusik durch eine ganze Reihe raffinierter Wendungen führte. Bisweilen wie der moderne Norman Whitfield, gespickt mit reicher Orchestrierung und einprägsamen Songs. Echte und imaginäre Liebesszenarien, Fiktion und Realität, die Klischees mit originellem Witz neu aufleben lassen. Wem jetzt der Name Norman Whitfield nicht sagt, das war ein US-amerikanischer Songwriter und Produzent, vor allem im Bereich Soul und Rhythm and Blues und für das Motown-Label. Und er schrieb unter anderem Hits wie I Heard It Through the Grapevine, die Antikriegshymne War und Papa Was a Rolling Stone. Das heißt also, ABC haben sich wirklich an den Großen orientiert. Und da passte es, auch bei der Wahl des Produzenten zu klotzen und sich nicht irgendjemanden auszusuchen oder aufschwatzen zu lassen. Für die Produktion war also ein alter Bekannter zuständig. Alter Bekannter bezogen auf unseren Podcast nämlich. Wenn ihr den Boys of Summer Podcast bislang aufmerksam verfolgt habt, dann wird euch der Name jedenfalls bekannt vorkommen. Trevor Horn, der zum damaligen Zeitpunkt eher noch am Anfang seiner Produzentenkarriere stand, aber schon als Musiker in Erscheinung trat. Wir erinnern uns, die Buggles mit Video Killed the Radio Star und als Sänger von Yes. Später sollte er dann mit Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Propaganda, Yes und The Art of Noise so richtig durchstarten. Und The Lexicon of Love ist eine seiner feinsten Produktionen. Wir haben nicht nur große Popsongs mit Melodien und Refrains und Hooks und viel, viel Geigenschmalz. Wir haben auch ein präzises Grundgerüst mit Sänger Martin Fry, Gitarrist Mark White, Schlagzeuger David Palmer und Saxophonist Stephen Singleton. Und einem Bassisten, den der Produzent kurzerhand ins Studio mitbrachte. Naja, das war schon ein bisschen übergriffig, denn ABC hatten eigentlich einen Bassisten, der aber für Trevor Horn nicht gut genug spielte, beziehungsweise einfach nicht seinen Geschmack traf. An dieser Stelle ist Zeit für zwei Songs aus dem Lexicon of Love Album, wo ihr euch von den ganz großen Gefühlen überzeugen könnt. Einmal der Eröffnungssong Show Me und Poison Arrow, beide ziemlich tanzbar ausgefallen. Wir hören rein. Wir haben also ein pompöses Pop-Album, Hitsingles, Charts-Erfolge und dann eine ausverkaufte Welttournee. Eine Tournee, die im November 1982 in Dublin begann und im März 1983 in Tokio ihren Höhepunkt erreichte. Und Martin Fry soll seinen goldenen Lamé-Anzug feierlich die Toilette des Keio Plaza Hotels hinuntergespült haben. Das erzählt er jedenfalls scherzhaft selbst. Naja, und das war ganz offensichtlich der Auftakt für einen Bruch, also stilistisch, aber auch für die Karriere. Und ich behaupte mal, dass ABC ihren Erfolg fortgeführt hätten, wenn das zweite Album einfach The Lexicon of Love Teil 2 geworden wäre. Am songschreiberischen Talent wäre es nämlich nicht gescheitert, was ja auch das zweite Album Beauty Step zeigt. An den Songs an sich hat der Misserfolg nämlich nicht gelegen. Das Problem lag woanders. Die Band war als 16-köpfiges Ensemble auf Welttournee unterwegs, in unterschiedlichsten Ländern und bewegte sich in einer luxuriösen Glitzerwelt, wo das goldfarbene Jackett von Martin Fry wie das Haarspray in seine Tolle gepasst hat. Und jetzt kamen sie nach Hause, nach Sheffield. Und das darf man sich nicht zu romantisch vorstellen. Das betrifft noch nicht einmal Arbeitslosigkeit, Drogensucht und Elend. Es reicht schon, sich eine graue Arbeiterstadt vorzustellen. Das ist schon harte Realität genug. Schließlich war Pop für die Musiker ja eben Flucht aus der Stadt gewesen. Und jetzt kamen sie zurück. Dazu kam auch die politische Stimmung im Land. Also die eiserne Lady Maggie Thatcher war mit ihrem wirtschaftsfreundlichen, konservativen Kurs bei vielen Musikern nicht wohlgelitten. Das war bei ABC nicht anders. Du kommst also nach Hause, siehst den ganzen Dreck und die Arbeitslosigkeit und dann gibt's noch eine Regierung, die dir nicht passt. Bezogen auf die Gesamtsituation sagte Gitarrist Mark White dann, jeden von uns hat es in den Wahnsinn getrieben. Und Martin Fry gab zu Protokoll, Beauty Stab sei eine Rückkehr nach Sheffield, zurück zum Schwarz-Weiß-Dokumentarstil. Die Stimmungslage war also klar und ABC versuchten sich für das kommende Album neu auszurichten. Ziemlich schnell wurde festgelegt, dass alles abgespeckt werden sollte, also keine 16-köpfige Soul-Revue, sondern ein Album einer 5-köpfigen Einheit. Außerdem sollte die Gitarre wieder mehr im Vordergrund stehen. Jetzt gab es nur ein paar kleinere Probleme. Schlagzeuger David Palmer hatte in der Zwischenzeit zugesagt, mit dem Yellow Magic Orchestra zu touren, weswegen er bei ABC rausfiel. Stattdessen komplettierten Bassist Ernst Banner und Drummer Andy Newmark die Band. Beide waren früher mal bei Roxy Music mit dabei, also erfahrene Musiker. Ein anderes Problem war, Produzent Trevor Horn hatte plötzlich keine Zeit mehr. Er musste nämlich bei seinen alten Kollegen von Yes die Produktion überwachen. Also engagierten ABC kurzerhand und notgedrungen Gary Langan, der auf The Lexicon of Love als Toningenieur mit dabei war und für den richtigen Klang gesorgt hatte, immerhin. Aber trotzdem, es ist natürlich ein schönes Gedankenspiel, wenn auch etwas müßig, aber wie hätte Beauty Stab geklungen, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wenn Trevor Horn Zeit gehabt hätte und die Songs auf links gedreht hätte? Als ABC aber im Oktober 1983 mit einer neuen Single wieder auftauchten, waren sie optisch verändert. Andere Frisuren, Cowboystiefel, Schulterpolster. Das war nicht mehr der elegante Look of Love, sondern die optische Umsetzung von gitarrenbasierter Strohmusik. Und That Was Then, But This Is Now war als Titel zur eigenen Situation passend gewählt. Das war dann, aber dies ist jetzt, beziehungsweise, wie es in der ersten Zeile heißt, Why make the past a sacred cow? Warum sollten wir die Vergangenheit zu einer heiligen Kuh machen? Jetzt klingen ABC halt anders. Und jetzt spitzen wir unsere Ohren. Was ist alt, was ist neu? Geblieben ist die Eleganz in den Melodien. Aber der Beat, der ist ungleich härter. Das E-Piano erinnert an die Simple Minds. Der Mittelteil, wo das Plektrum über die Saiten schuppert, ist schon fast punkig. Wir hören rein. That was then, but this is now. Und das war noch nicht alles. Mark Whites Gitarre spielte ganz generell eine zentrale Rolle bei Beauty Stab, wie wir eben gehört haben. Teilweise unkonventionell gespielt, weniger Formalismen bedacht, weniger songdienlich, sondern selbst im Mittelpunkt stehend. White sagte in der Musikgazette Smash Hits, er liebe es, vor einem Marshall-Verstärker zu stehen und ihn auf 200 Watt aufzudrehen. Wenn mir ein Sound gefällt, verwende ich ihn, egal ob er jetzt nach Whitesnake klingt oder Killing Joke. Und an dieser Stelle hören wir nochmal rein in zwei Stücke, bei denen die Gitarre im Vordergrund steht. Einmal das wirklich unkonventionell gespielte Love's a Dangerous Language, das mit knarzendem Gitarrengequietsche beginnt. Zum anderen The Power of Persuasion, bei dem Gitarrist Mark White seinen Marshall-Verstärker ordentlich aufdreht, in die Saiten haut und somit ziemlich viel Überzeugungskraft, also Power of Persuasion, entwickelt. Love's a Dangerous Language und The Power of Persuasion, zwei ungewöhnliche ABC-Songs, die nicht notwendigerweise etwas mit einer Soul-Revue zu tun haben, aber trotzdem schon ziemlich interessant sind. Dann haben wir noch einige Lieder, die für sich gesehen aus dem Rahmen fallen. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Einmal der Titeltrack Beauty Stab, das ist nämlich ein instrumentales Stück ohne Martin Frys Gesang. Ein ziemlich gewitztes Stück, kurzweilig mit vielen Facetten und hätte es beispielsweise in der Mitte des Albums gestanden, wäre es eine willkommene Auflockerung gewesen. Aber es gibt eben noch andere spezielle Lieder auf Beauty Stab. Beispielsweise das letzte Stück auf der ersten Seite. Wir sind ja immer noch im Zeitalter der Vinylschallplatte, da gab es noch A- und B-Seite. Also das letzte Stück auf der ersten Seite, By Default, By Design, bei dem der Gesang von Martin Fry nur durch Geigen unterstützt wird. Dann haben wir das letzte Stück auf der zweiten Seite, United Kingdom, und bei dem Martin Fry nur durch ein Klavier oder einen Flügel unterstützt wird. Ein sehr patriotisches Stück, aber im Text auch eine kritische Bestandsaufnahme der politischen Situation im England der ersten Hälfte der 80er Jahre mit der Massenarbeitslosigkeit und dem Niedergang des industriellen Nordens. Also, wir haben ein Album, das ja nicht so recht einen Flow entwickelt, sondern ziemlich zerstückelt wirkt. Dafür haben wir auf der anderen Seite sehr coole, sehr straighte Songs. Und da hören wir in zwei davon rein. Einmal Hey Citizen, ein sehr munterer Song, bei dem wieder die Gitarre sehr prominent im Vordergrund steht, aber auch Saxophon. Und bei dem das Zwischenstück mit den Aha-Chören so, ja, ABC-Eleganz widerspiegelt. Und dann haben wir mit Unzip einen Song, der mit so einem Synthesizer-Bass sehr, sehr treibend ist und dessen Text das Spannungsfeld zwischen Liebe und Sex beschreibt. She's vegetarian except when it comes to sex. Wir hören in alles rein. Den Titeltrack By Default by Design, United Kingdom, Hey Citizen und Unzip. Ich werde alles in unserer Spotify-Playlist verlinken. Wir hören uns gleich wieder. Das war doch gar nicht mal so uncool, oder? Eigentlich waren das doch durch die Bank starke Stücke. Trotzdem ist Beauty Step gefloppt und wurde auch teilweise von Kritikern verrissen. Einer machte sich beispielsweise über eine Zeile im Text von That Was Then But This Is Now lustig. Da heißt es, can't complain, mustn't grumble, help yourself to another piece of apple crumble. Also, kann mich nicht beschweren, darf nicht meckern, nimm dir noch ein Stück Apfelstreusel. Ja, ist das wirklich so schlimm, dass diese Zeile als Beispiel für einen peinlichen Text herhalten muss? Ich denke nicht. Das Album erreichte im UK Platz 12, in den USA Platz 89 und verglichen mit The Lexicon of Love war das nichts. Kommerzieller Selbstmord, wie Gitarrist Mark White später sagte. Es ist ganz offensichtlich, dass ABC ihre Hörerschaft nicht mitnehmen konnten und sie nicht für die neuen Songs begeistern konnten. Man könnte auch sagen, dass Beauty Step abgestraft wurde für das, was es nicht war, anstatt dass man es für das feiert, was es ist. Und es ist ja ein richtig gutes Album, aber es war einfach nicht das, was man erwartet hatte. Und es passte vielleicht auch nicht in die Zeit mit Sweet Dreams, Club Tropicana und Let's Dance. Wer weiß. Was danach kam, war weiterer Zerfall und eine komplette Neuausrichtung für ABC. Saxophonist Stephen Singleton stieg aus, womit nur noch Sänger Martin Fry und Gitarrist Mark White übrig blieben. Und die hatten die Idee, aus ABC eine virtuelle Popband mit Comic-Charakteren zu machen. Ihr drittes Album How to Be a Zillionaire von 1985 ist also wieder ein deutlicher Stilbruch mit allem, was es davor gab. Aber der Schaden war ja eh schon angerichtet. Insofern, zum Abschluss möchte ich noch einmal aus dem Booklet zur Neuauflage von Beauty Step zitieren. Da schreibt Martin Fry, "We didn't want to follow up the Lexicon of Love, and we never did. That was a Technicolor epic. This was a black and white documentary. Wir wollten The Lexicon of Love nicht weiterverfolgen und haben es auch nie getan. Jenes war ein Technicolor-Epos. Dieses war eine Schwarz-Weiß-Dokumentation. We failed and succeeded at the same time. Wir haben versagt und waren gleichzeitig erfolgreich." Wir versagen nicht, sondern loben, was zu loben ist. Das war unsere Würdigung für Beauty Step von ABC. Eigentlich ein Flop, aber irgendwie auch top. Wir interessieren uns für eure Meinung. Lasst sie uns wissen mit einem Kommentar auf Facebook und Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder sendet uns wie in den 80er Jahren einen Brief oder ein Fax oder eine E-Mail. Vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Und es gibt noch weitere wundervolle Dinge, die ihr tun könnt. Wir sind bei Patreon gelistet, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Klar, King Money regiert, aber das hat für uns genügend Power of Persuasion. Wir beißen auch nicht in die Hand, die uns füttert. In diesem Sinne, Love's a dangerous language, aber wir verstehen sie. SOS, UNCEP und wir hören uns bald schon wieder. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.